Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ja, geht's?
Ja.
Ach. Hallo, Schatz.
Hallo.
Na, wie war's?
Anstrengend.
Das glaube ich.
Ich habe dir was mitgebracht.
Oh.
Tada.
Die ist ja wunderschön.
War auch nicht ganz billig. Ich habe dich vermisst.
Ich dich auch.
Sag mal, hast du einfach gekocht?
Mhm. Lasagne, selbst gemacht.
Oh, das riecht ja fantastisch.
Sag mal, diese Karin aus der Buchhaltung, war die eigentlich auch mit in der Schweiz?
Hm? Karin? Nee.
Jede Lüge braucht einen Mutigen, der sie zehrt. Bildblog.de.
Anke Engelke und Christoph Maria Herbst in einem Werbespot aus dem Jahr 2007 für Deutschlands wohl erfolgreichsten und bekanntesten Medienblog. Jede Lüge braucht einen Mutigen, der sie zählt. Seit 2004 waren das Bildlügen oder Ungenauigkeiten, Fehler, Schlampereien. Ein mutiger Zähler und Mitgründer von Bildblog.de, Christoph Schultheiß, hat jedoch Bildblog.de jetzt verlassen. 4,5 Jahre intensiv Bildzeitung lesen, schlaucht eben. Seit Montag ist Bildblog.de nicht mehr nur ein sogenannter Watchblog für die Bild, sondern für deutsche Medien schlechthin. Ob es zwischen diesen beiden Meldungen einen Zusammenhang gibt, gleich mehr vom übrig gebliebenen Bildblogger. Außerdem in diesem besinnlichen österlichen Medienmagazin mehr zu einem vergessenen Genre, dem Jugendhörspiel, und wie in der letzten Woche versprochen, ein ausführliches Interview mit dem Gründer der Internet-Enzyklopädie Wikipedia. Das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ein wohl einmaliges Langzeitexperiment ist zu Ende. Das mit mehreren Preisen ausgezeichnete tägliche akribische Protokoll über Europas größter Boulevardzeitung und ihrer Schwierigkeit mit der Wahrheit. Seit Montag ist die Bildzeitung nur noch eine von vielen Medienerzeugnissen, denn Bildblog.de ist nun Bildblog.de für alle. Ein Watchblog für deutsche Medien. Ich fragte Stefan Niggemeier, warum nach dem Weggang von seinem Mitstreiter Christoph Schultheiß er das Konzept so gravierend geändert habe.
Ich weiß gar nicht, ob der Schritt wirklich so gravierend ist, weil unseren Blick verändern wir eigentlich gar nicht so groß. Also das, was wir kritisieren und wie wir es kritisieren, wollen wir gar nicht verändern. Wir hatten nur das Gefühl, wir haben ja Bild auch nicht kritisiert, einfach weil wir dachten, wir nehmen mal die größte Zeitung, sondern weil Bild wirklich ein Leitmedium ist und ausstrahlt und nicht eine riesen Reichweite hat, sondern auch von anderen Journalisten gelesen und geglaubt wird. Das heißt, im Grunde haben wir Bild auch kritisiert für die Wirkung, die Bild auf andere Medien hat. Und wir hatten jetzt das Gefühl, wir haben das eigentlich 4,5 Jahre ziemlich gründlich gemacht und eigentlich ist es konsequent, jetzt zu sagen, jetzt gucken wir uns doch mal an, was die anderen denn wirklich machen, weil natürlich ist Bild eine besonders schlimme Zeitung, aber nicht die einzige, die krasse journalistische Fehler macht.
Wenn Sie von wir reden, dann meinen Sie nicht mehr Christoph Schultheiß, denn der ist ausgestiegen und möglicherweise war er auch der Anlass zu diesem Systemwechsel?
Nein, wir hatten das vorher schon überlegt, wir hatten das ja im Dezember auch schon mal ausprobiert, da haben wir 4 Wochen schon mal Bildblog für alle gemacht. Das Ganze hat das jetzt quasi nur so zeitlich ein bisschen forciert. Wir hatten das vorher schon überlegt und Christoph hat jetzt einfach gesagt, nach 4,5 Jahren jeden Tag intensiv Bild lesen, einfach mal einen Schnitt machen und sagen, ich muss mich wirklich mal um andere Dinge kümmern, einen anderen Blick auch auf Medien, glaube ich, kriegen. Und ich habe einfach noch Lust und Motivation und habe gedacht, gut, dann ist das jetzt der Punkt, wo man sagt, jetzt machen wir was Neues daraus.
Ich kann mir vorstellen, im Springer-Hochhaus in Kreuzberg haben die Sektkorken die Flaschen verlassen, weil das war ja doch immer so ein sehr hartnäckiges, akribisches Sammeln der Fehler der Bildzeitung. Und das war auch, glaube ich, das Besondere und Einmalige, dass man nicht nur eine Stichprobe gezogen hat, sondern wirklich jeden Tag 4,5 Jahre lang mit einer solchen Präzision diese Fehler serviert zu bekommen, dass ich jetzt den Eindruck habe, dass der Bildblog für alle Medien dann tatsächlich diesen Vorteil verwischt und in dieser Geballtheit dann vielleicht sagt, naja, das passiert ja jedem mal. Irren ist menschlich, Fehler passieren, aber wenn sie täglich passieren und das über so eine lange Zeit, das ist doch diese Qualität des Bildblogs gewesen.
Also ich glaube, es war trotzdem eine Stichprobe. Natürlich haben wir auch nicht annähernd alle Fehler der Bildzeitung aufgeschrieben. Und ich weiß auch, dass wir manchmal so wirklich dieses blöde Gefühl hatten, dass wir die schlimmsten Sachen bestimmt gar nicht gefunden haben, weil die so perfide sind, so geschickt, wo es gar keine Möglichkeit gab, rauszufinden, dass es alles gelogen ist. Also ich glaube, der Eindruck hat getäuscht. Man muss aber auch sagen, das ist mir jetzt gerade nach dem Amoklauf von Winden, nach der Berichterstattung aufgefallen, man täte Bild fast ein bisschen Unrecht, wenn man sich nur darauf konzentriert und wenn man den Blick verliert, was links und rechts davon passiert. Wir hatten einen Eintrag im Bildblog über die Bild am Sonntag nach dem Amoklauf, die sich unter ja vermutlich rechtswidrigen Mitteln Fotos von allen Opfern besorgt haben und damit quasi die ganze Titelseite bestückt haben, teilweise gegen den Willen der Angehörigen. Und da haben wir drüber geschrieben und dann habe ich am nächsten Tag am Kiosk gesehen, der Fokus hat exakt das Gleiche gemacht. Und das war jetzt nicht der Auslöser-Bildblock für alle zu machen, aber schon sowas, wo ich gedacht habe, nee, es ist aber auch wichtig, da den Blick nicht zu verlieren, wo passieren andere Sachen. Und natürlich geht es uns jetzt nicht darum, einfach wahllos irgendwo in die Medien reinzupieksen und zu sagen, da ist ein Fehler, das stimmt nicht und das müsste auch anders sein. Sondern im Idealfall sind es natürlich typische Geschichten, die auch was erzählen darüber, wie Medien funktionieren, wo Qualität verschwindet, wo man vielleicht wirklich auch an den Strukturen arbeiten müsste, um so stille Postketten zu vermeiden, wo einer vom anderen abschreibt und es wird immer schlimmer.
Woran erkennt man denn einen Systemfehler und einen Lapsus oder eine schlampige Recherche?
Das ist schwer zu sagen. Also im Einzelfall erkennt man es daran, dass man zum Beispiel sieht, wie sich eine Geschichte weit verbreitet. Also der Fall von unserem Wirtschaftsminister Guttenberg mit seinem zusätzlichen Vornamen, den jemand in die Wikipedia reingeschmuggelt hat, das ist für mich so eine Geschichte, die wirklich einen Systemfehler beschreibt, weil dass der nicht 11, sondern 10 Vornamen hat oder wie viel es waren, ist natürlich völlig wurscht. Aber zu sehen, dass es reicht, dass man bei Wikipedia was reinschreibt und plötzlich findet sich das in dutzenden Medien auf der Titelseite von Bild wieder und aus der Wikipedia wird es deswegen der Fehler nicht gelöscht, weil die sagen, es steht ja überall, es muss ja stimmen. Das ist so ein typisches Beispiel dafür, wie wirklich der Anlass, kann man sagen, macht doch nichts, aber das Prinzip funktioniert natürlich auch bei gravierenderen Fehlern.
Nach welchem Prinzip screenen Sie jetzt die Medienlandschaft?
Das lässt sich theoretisch auch schlecht sagen. Wir gucken uns das an und natürlich merkt man, das sind Geschichten und sagt, okay, da ist einfach ein Fehler passiert, das ist aber nicht besonders aufregend. Manchmal scheitert es auch einfach dran, dass man irgendwas schlecht recherchieren kann, wie denn jetzt eine Geschichte wirklich gelaufen ist. Ich glaube, auch mit Bildblock für alle muss ich das nochmal neu finden, was dann wirklich die Themen sind und der Zugang, wo man sagt, das ist interessant, damit das jetzt nicht nur eine willkürliche Anreihung von Dingen wird, die man irgendwo entdeckt. Das wird wahrscheinlich am Anfang noch nicht so richtig klappen, sondern das wird sich irgendwie eine Form, hoffe ich einfach mal, entwickeln, wo man sagt, das sind die Geschichten, die man erzählen muss.
Also eher nicht sowas wie der Spiegel mit Hohlspiegel hat, Kuriositäten irgendwie querbeet, sondern es scheint sich aber dennoch irgendwie so ein Prinzip herauszukristallisieren, dass Sie sagen, dass wir die Mächtigsten vielleicht unter die Lupe nehmen, egal ob nun Print, Fernsehen, Radio. Radio wäre auch interessant.
Ja, also ich glaube, es müssen nicht die Mächtigsten sein, es darf auch einfach mal skurril und lustig sein. Aber natürlich ist das interessanter, je größer die Fallhöhe ist. Also wenn eine Zeitung, die man für extrem seriös hält, Dinge macht, wo man sagt, das geht aber nicht, also Richtung Schleichwerbung geht zum Beispiel, ist das natürlich interessanter, als wenn man jetzt irgendein unbeachtetes Boulevardblatt nimmt und sagt, na, die haben aber Fehler gemacht. Was ich weiß gar nicht, ob das typisch ist, aber wir haben in den ersten Tagen jetzt schon zwei Geschichten, die sich direkt oder indirekt mit Nachrichtenagenturen beschäftigen. Das ist natürlich nochmal interessant, weil was die verbreiten, ja eine ungemeine Verbreitung überhaupt findet. Und ich glaube, das ist nochmal so ein interessanter Punkt, auch zu gucken, zum einen, wie arbeiten die, was verbreiten die teilweise für einen Unsinn, aber auch, wo sind dann die Mechanismen in den anderen Medien, dass da vielleicht nochmal jemand drauf guckt und sagt, Moment mal, das stimmt doch gar nicht. Ich glaube, das ist nochmal ein sehr interessantes Feld.
Nennen Sie ruhig ein Beispiel.
Also es gab am vergangenen Sonntag in der Bild am Sonntag, insofern ist es erst einmal eine typische Bildblock-Geschichte, eine Geschichte, die sehr zugespitzt war und im Grunde darauf hinauslief, dass die EU jetzt plötzlich den Asylbewerbern Hartz IV geben will. Die müssen plötzlich ganz viel Geld bekommen und die Bild am Sonntag hat das so dargestellt, als sei das ganze alte Verfahren, dass es im Grunde Sachleistungen vor allem gibt für Asylbewerber, wird jetzt abgeschafft und die kriegen massenhaft Geld. Die Geschichte war nicht nur latent ausländerfeindlich, feindlich, sondern war wirklich auch also stark zugespitzt auf diese These und sehr selektiv auch zitiert aus den Dokumenten, die es da gab. Was dann passiert ist, dass es wie üblich diese Exklusivmeldung dann so ihre Verbreitung fand in den Nachrichtenagenturen, die das dann in die anderen Medien getragen haben. Und dpa hat noch am Sonntagnachmittag quasi nur zitiert aus der Bild am Sonntag, anstatt einfach selber nachzugucken. Also die EU-Kommission hat eine wunderbare Homepage, wo man mit einer Volltextsuche ganz leicht dieses Dokument selber findet. Und ganz leicht, also wirklich ohne irgendein Fachwissen, gemerkt hätte, was für Tricks die Bild am Sonntag angewandt hat, um ihre Geschichte rund zu machen und, wie ich sagen würde, unzutreffend zu machen. Und das ist so ein typischer Fall, wo ich sage, da muss dann doch irgendwie die Nachrichtenagentur muss dann schon auch einfach zur Quelle gehen und kann nicht sagen, wie die EU-Kommission laut Bild am Sonntag schreibt.
Dann kann ich Ihnen auch wirklich wünschen, dass der Atem anhält und vielleicht gibt es ja dann doch irgendwann mal wieder einen Dreh in eine andere Richtung. Da sind wir wieder bei Ihnen. Vielen Dank, Stefan Diggemeier.
Sehr gern. Da, 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 da.
Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Das gilt auch für das künstlerischste Radiogenre, das Hörspiel. In den Gründerjahren 1924 waren es Live-Veranstaltungen in Kostüm. Heutzutage wird das Kino im Kopf mit sehr hohem technischen und künstlerischen Aufwand realisiert. Auch das Hören der Hörspiele hat sich einer Wandlung unterzogen. Anfänglich mit Kopfhörern am Detektor, Mono- und Stereophon-Lautsprechersystemen, Quattro, Pseudo-Quattro, Kunstkopf, dann natürlich wieder mit Kopfhörern und seit vielen Jahren auch in öffentlichen Sälen. Wie beim Hörspielkino unterm Sternhimmel. Dessen Erfinder ist zu Gast hier im Medienmagazin. Hallo, Lutz Oehmichen.
Schönen guten Tag, ja.
70 Jahre nachdem also das Hörspiel das Licht der Welt erblickte, nämlich im Jahre 1924, hatten Sie die Idee, die Realisierung eines Hörspiels unter einem künstlichen Sternenhimmel im Zeiss-Planetarium. Gibt es da vielleicht aus Ihrer Sicht eine Bilanz? Ist das eher dann doch etwas für Freaks geblieben oder ist das eine Massenkommunikation inzwischen?
Ich würde gar so weit gehen, dass man sagt, das ist massenattraktiv geworden. Das Hörspielkino unterm Sternhimmel gibt es, wie gesagt, seit 1994. In diesem Zeitraum konnten wir an mehreren Spielorten insgesamt bis dato 180.000 Besucher begrüßen, die Gäste bei unseren bisher 726 Aufführungen waren. Wir bedienen in erster Linie das Genre Kriminalhörspiel, Thriller, Fantasy, aber eben auch Literatur und Science Fiction. Die Übergänge, Jörg Wagner, sind ja da manchmal fließend. Mhm. Unsere Zielgruppe waren bislang eben erwachsene Menschen mit zwei, drei Ausnahmen, wo wir mal mit dem Kinderhörspiel uns beschäftigt hatten.
Das war schon fast das Stichwort für den eigentlichen Grund unseres Gespräches. Um es stilecht zu machen, blende ich mal 44 Jahre zurück.
Siebende Wochen des Kinder- und Jugendhörspiels 1965.
Kinder- und Jugendhörspiel. Diese Kombination ist ja eigentlich überhaupt nicht mehr vertreten. Es gibt das Kinderhörspiel und das Erwachsenenhörspiel.
Ja, da musste ich lange suchen. Am Ende dieser Staffel, an den letzten beiden Samstagen in April, wollen wir nun ein Experiment starten, nämlich jeweils um 16 Uhr im Zeiss Großplanetarium neben unserem normalen Programm ein Jugendhörspiel aufführen. Mark Twains Die Abenteuer des Huckleberry Finn und Das geheime Buch der Magie von Volker Brägelt. Um vielleicht erst einmal einen Eindruck zu gewinnen, wie Jugendhörspiel funktioniert, habe ich zwei kleine Ausschnitte mitgebracht aus dem eben genannten Hörspielen.
Ich bin mit Ketten ans Bett gefesselt.
Jim, du musst als erstes die Beine vom Bett durchsägen und dann das Sägemehl schlucken, damit der Kerkermeister nichts merkt.
Ja, hier gibt's doch nur den alten Nigge, der mir immer das Essen bringt. Und Säge habe ich auch nicht.
Lass mich mal nachdenken. Jim, hast du da Spinnen bei dir drin?
Nee, Gott sei Dank nicht, Masse Tau.
Gut, dann holen wir dir ein paar.
Ja, Himmels Willen, ich will gar keine. Da könnt ihr mir ja gleich Klapperschlangen hier reinsetzen.
Das ist gar keine schlechte Idee.
Darf ich fragen, was Sie in dieses Bücherlabyrinth geführt hat?
Nun, guter Mann, ich handle mit Büchern und einer meiner Kunden sucht ein Rezept gegen Beinfraß und Blutfluss. Ein großer Magier soll ein umfassendes Werk hinterlassen haben über Zauberer und ihre wundersame Macht. Ein Buch, in dem auch Heilzauber jeglicher Art enthalten sein sollen. War es nicht...
Merlin. Der große Merlin? Glauben Sie, dass ein ganzes Wissen in einem solchen Buch zu finden wäre?
Ich sagte schon, das Jugendhörspiel ist eigentlich von der akustischen Bildfläche so gut wie verschwunden. Warum haben Sie es für diese öffentliche Aufführung unterm Sternhimmel ausgegraben, Lutz Oehmichen?
Jugend, eine eigene Zielgruppe, wie gesagt, und deshalb eben Jugendhörspiel. Und ein Jugendhörspiel zeichnet sich dadurch aus, dass es sich an junge Jugendliche richtet, nicht an Kinder, also die Altersgruppe zwischen 10 und 14 Jahren. Eigentlich eine Zielgruppe, die für Hörspielmacher attraktiv ist. Schaut man sich einmal die sensationellen Verkaufszahlen der privaten Hörbuchproduktion Die drei Fragezeichen an, die immer noch nach vielen, vielen Jahren ganze Hallen mit interessierten Zuhörern füllen und diese Hörspiele dann live aufführen. In der ARD, Jörg Wagner, und das ist ganz selbstkritisch zu verstehen, kommt im Hinblick auf die Anzahl der produzierten Jugendhörspiele diese Zielgruppe leider so gut wie nicht vor. Tausende von Hörspielen für Erwachsene, viele für Kinder, aber so gut wie nichts für Jugendliche. In diese Lücke wollen wir nun frohen Mutes mit unserem Programm hineingehen und zwei wirklich qualitativ hochwertige, wie ich meine, moderne Angebote machen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob und wie wir damit punkten können. Aber es nicht ausprobiert zu haben, würde sicherlich viele von uns richtig wurmen. Also es lebe das Experiment und hoffentlich das Jugendhörspiel.
Vielen Dank, Lutz Oehmichen. Vielleicht beschert ja das Hörspielkino unterm Sternenhimmel im Berliner Zeiss Planetarium in der Prenzlauer Allee nächsten Freitag und Samstag jeweils 16 Uhr perspektivisch dem Jugendhörspiel in der ARD die nötige Aufmerksamkeit. Ihre kurzfristige Aufmerksamkeit, liebe Gebührenzahler, will ich jetzt jedoch auf ein ausführliches Interview mit dem Wikipedia-Erfinder Jimbo Wales richten, nach dem Radio 1 Service in wenigen Minuten.
Dieses Jahr wird der Admiralspalast zum Ottmoralspalast.
Already, haha!
Denn Radio 1 präsentiert den einzig wahren Otto.
That is Otto, das ist Otto. On Radio 1, auf Radio ohne.
Otto live, vom 28. bis zum 31. August im Admiralspalast.
Ja, Otto im Admiralspalast. Was für ein schönes Wort, Admiralspalast. Es hat genauso viele A wie das Wort Schamhaaransatz.
Weitere Infos unter www.radio1.de.
Ich möchte Sie herzlich einladen zu einem Ausflug ins Scherzgebirge. Ja, da müssen wir allerdings über einige gefährliche Schiefebenen klettern und unheimliche Humore durchqueren, wo uns heimtückische Satire in Karlauerstellung erwarten.
Otto live.
Ja!
Für alle, die auch in den Ottmoralspalast kommen und natürlich
nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Sie hat einen unschätzbaren Vorteil. Sie ist aktueller als jedes gedruckte Nachschlagewerk, da sie permanent von tausenden freiwilligen Autoren auf der Höhe des Datums gehalten, also abgedatet wird. Wikipedia ist damit ein geniales System, um sogenannte Schwarmintelligenz zu nutzen und sich auch selbst zu kontrollieren. Der Nachteil? Die Kontrolle über den Wahrheitsgehalt dauert manchmal zu lange, sodass, wie vorhin vom Bildblogger Stefan Niggemeier gehört, Fehler in anderen Medien auftauchen und zu einer vermeintlichen Wahrheit werden. Selbst auf der Seite über den Wikipedia-Erfinder Jimbo Wales gibt es Ungenauigkeiten, wie Eleni Klotzikas im Gespräch mit dem Meister höchstpersönlich erfuhr.
Jimmy Wales, Gründer von Wikipedia, der weltgrößten Online-Enzyklopädie. Sie sollen schon mit 4 Jahren angefangen haben zu lesen. Und ihr erstes Buch soll ausgerechnet eine Enzyklopädie gewesen sein. Stimmt das? Ist das wahr?
Also eigentlich habe ich schon gelesen, bevor ich 4 Jahre alt wurde. Meine Eltern haben sich wirklich sehr für meine Bildung und Erziehung interessiert und ich war ein Kind, das gern gelernt hat. Nein, es stimmt nicht ganz, dass mein erstes Buch eine Enzyklopädie gewesen sei. Aber wir hatten eine Enzyklopädie zu Hause und ich habe als Kind damit viele, viele Stunden verbracht, denn ich habe sie geliebt.
Many, 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 many hours reading the encyclopedia. I used to love it.
So, also stimmt das gar nicht, was in Wikipedia über sie steht?
Normalerweise ist das okay, was da drin steht. Doch das Interessante ist, dass wir Regeln über Quellenangaben haben. Es muss alles auf einer verlässlichen Quelle beruhen. Das können zum Beispiel ein guter Zeitungsbericht oder ein Buch sein. Aber wenn die Presse Fehler macht, dann tauchen dieselben Fehler oft in Wikipedia auf. Manchmal werden sie dann im Laufe der Zeit korrigiert.
Wie gut ist Wikipedia eigentlich im Verbessern von Fehlern?
Es wird immer besser. Vor kurzem hat ja der Stern einen Studienauftrag gegeben, in der Wikipedia mit dem Brockhaus verglichen wurde. Wikipedia hat gewonnen. Wir sind uns nicht sicher, ob die Studie wirklich gut war, denn wir sind immer sehr selbstkritisch.
2007 haben sie versucht, Wikisearch, eine neue Suchmaschine, ins Leben zu rufen. Nach 15 Monaten haben sie das Projekt aufgegeben. Ist Google einfach zu mächtig?
Is Google too powerful?
Ich glaube nicht, dass Google die Schuld daran trägt. Wir haben das Suchmaschinenprojekt von Wikia, meiner zweiten Firma, gestoppt, weil im aktuellen Wirtschaftsklima die Werbeerlöse zurückgehen. Und wir fanden es dann zu riskant, dieses Projekt in diesen Zeiten fortzuführen. Und außerdem wächst unser restliches Geschäft, neue Wikis aufzubauen, sehr schnell, sodass wir uns darauf konzentrieren wollen. Da es ja nur ein Nebenprojekt war, haben wir es erst einmal beiseite gelegt, um uns auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren.
So we need to concentrate on that. So since this was a side project, we just decided we should put it on hold and really focus on the core.
Also werden Sie es später noch einmal probieren?
Doing this again?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sehr gern. In ein oder zwei Jahren, wenn sich die Wirtschaft erholt hat, dann denke ich wieder über neue Innovationen und die nächsten Schritte nach.
Warum brauchen Sie denn die Wirtschaft dafür? Die Suchmaschine sollte doch auf dem gleichen Prinzip wie Wikipedia aufbauen.
Um eine Suchmaschine aufzubauen, braucht man eine sehr große Infrastruktur. Man braucht Server, die das ganze Web durchsuchen. Man braucht Algorithmen, die alles ausrechnen. Es wird am Ende sehr teuer, die Maschinen, die Bandbreiten und Ingenieure, die das alles betreuen, zu bezahlen. All das muss man zur Verfügung haben, um überhaupt mit dem interessanten Teil loslegen zu können, nämlich die Frage, wie die Rangfolge der Suchergebnisse durch die kollektive Weisheit der Menschen kontrolliert werden kann.
Glauben Sie denn, dass es überhaupt eine Chance gibt, Google in irgendeinem Geschäftsfeld Konkurrenz zu machen? Gehört denen nicht schon das Internet?
Ich glaube, das ist eine interessante These. Googles Suchmaschine ist schon sehr, sehr gut, aber es gibt auch keinen Grund, warum Leute die Suchmaschine nicht wechseln könnten. Wenn sie beispielsweise bei Facebook sind und auch alle ihre Freunde dort sind, dann wird es schwierig mit dem Wechseln. Es macht keinen Sinn, sich bei einem Social Network Portal anzumelden, wenn sie da allein sind. Aber wenn man hingegen feststellt, dass man eine bestimmte Suchmaschine lieber mag, dann kann man leichter dahin wechseln, auch wenn die eigenen Freunde das nicht tun. Ich glaube, dass Googles Marktanteil bei den Suchmaschinen ziemlich bald am Höhepunkt angelangt ist und nicht mehr steigen wird. Ganz im Gegenteil, sogar fällt, wenn neue Konkurrenz ins Spiel kommt. Ich glaube nicht, dass sie den ganzen Suchmaschinenverkehr kontrollieren können. Zumindest hoffe ich das nicht. Das wäre nicht gesund für das Internet, wenn es einen gäbe, der es dominiert.
Decline as other competition comes up. And so I don't think they can ever get complete control of all the search traffic. At least I hope they won't. I just don't think that's healthy for the internet to have too much dominance by one player.
Warum wollten Sie Wikipedia niemals an Google verkaufen?
Wikipedia ist ein Charity-Unternehmen, also eine Non-Profit-Organisation. Wir sehen uns sozusagen als das Rote Kreuz für Informationen. Wir haben viele freiwillige Helfer. Leute versuchen, an einem humanitären Projekt zusammenzuarbeiten, um eine freie Enzyklopädie in allen Sprachen zu erschaffen. Wir sind also eine soziale Bewegung und kein Business.
Why doesn't the Red Cross sell to Google? It just doesn't make a lot of sense.
Und warum haben Sie daraus eine Wohlfahrtsorganisation gemacht?
Zu der Zeit, als ich mich dazu entschloss, alles in eine Charity-Organisation zu überführen, waren wir wirklich mitten in der Dotcom-Krise. Es gab nirgendwo Investmentgelder. Außerdem wollte die Community, dass daraus ein Non-Profit-Unternehmen wird. Und dann, wenn man kurz innehält und darüber nachdenkt, was Wikipedia eigentlich ist, dann kommt man zu dem Schluss, dass es ein Stück Kultur ist, ein Bemühen der Allgemeinheit. Es geht darum, freie, hochqualitative Informationen zur Verfügung zu stellen, damit jeder sich weiterbilden kann.
Neutral, high-quality information, so that everyone can educate themselves.
Sie finanzieren Wikipedia allein durch Spenden. Bleibt da noch etwas übrig oder müssen Sie sogar noch etwas draufzahlen?
Are there any donations left or do you have to add money?
You know, there's always on the website there's a link to donate. Throughout the year it's just a small link there.
Es gibt auf der Webseite immer einen Spendenbutton, der mit den Jahren immer kleiner wurde. Wir haben jedes Jahr unsere große Spendenkampagne im Dezember und Januar und treten wie immer an die Öffentlichkeit und bitten um Spenden. Aber das Interessante ist, obwohl wir die viertbeliebteste Website im Internet sind, beträgt unser jährliches Budget nur $7 Millionen. Das ist wirklich wenig Geld im Vergleich mit den 300 Millionen Menschen, die Wikipedia regelmäßig nutzen. Die Rechnung geht auf.
It's really a fairly small amount of money compared to the 300 million people per month who are using Wikipedia. The model is working for us, so we're very happy with it.
Wikipedia-Erfinder Jimbo Wales. Mehr über den Wikipedia-Ableger Wikia gleich.
Blinded by the light, wrapped up like a douche, another owner in the night. Blinded by the light, wrapped up like a douche, another owner in the night. Got down, but you never got touch. It's gonna make it through.
Radio 1 Medienmagazin. Im Interview weiter Eleni Klotzikas mit Wikipedia-Erfinder Jimbo Wales.
2004 haben Sie Wikia, einen Webhosting-Service, ins Leben gerufen, der Nutzern ermöglichen sollte, eigene Artikel zu verschiedenen Themen zu verfassen. Brauchen wir diesen überhaupt? Denn das kann man doch schon bei Wikipedia machen.
Where we have Wikipedia, where we could write our articles there.
Imagine that you've walked into a traditional library and you look around for Brockhaus. So it's a set of books about this.
Stellen Sie sich vor, Sie betreten eine große Bibliothek und suchen einen Brockhaus. Dann finden Sie dazu viele Bücher, die gesammelten Werke der Enzyklopädie. Es gibt aber noch viel mehr Bücher in der Bibliothek. Und so ist das auch bei Wikia. Wir haben zum Beispiel ein World of Warcraft Wiki, auf dem es in Englisch 70.000 Einträge gibt. Das ist wirklich kein Inhalt für eine Enzyklopädie. Die Community schreibt mehr oder weniger über sich selbst. Es gibt keine anderen Quellen als die eigene Erfahrung. Ein anderes Beispiel ist die Unenzyklopädie, eine humorvolle Seite, eine Parodie von Wikipedia. Diese Sachen gehören nicht in Wikipedia rein. Wir haben zum Beispiel auch die Wikia Green Seiten, wo sich politische Aktivisten über Umweltthemen austauschen. Während Wikipedia neutral ist, nehmen die Artikel auf Wikia Green eine klare Position zum nachhaltigen Lebensstil ein.
Political activism about the environment. Well, Wikipedia is neutral. Wikia Green is advocating for sustainable living.
Sind Sie damit schon profitabel?
Is it already profitable?
Nein, wir sind noch ein Start-up und investieren noch sehr viel in Software. Und im Moment versuchen wir, die Hürden für Partizipation zu erleichtern. Wir führen gerade umfangreiche Nutzerstudien durch, um herauszufinden, was die Leute daran hindert, mitzumachen. Wir arbeiten sehr daran, die Software zu vereinfachen, damit auch mehr Leute mitmachen können. Wenn wir diese kollaborative Kultur im Internet betrachten, dann stellen wir einerseits fest, dass dies ein Trend ist, der zunimmt, aber es sind immer noch die technologiefreudigen Vorreiter, die darunter fallen. Aber wir werden in der Zukunft einen enormen Zuwachs an Nutzern erleben, die nicht gerade Technologiefreaks sind, aber trotzdem intellektuell etwas zur Allgemeinheit beitragen können. Wir müssen also die Software auch für diese Leute zugänglicher machen.
Intellectual effort expended by all kinds of people who are maybe not so much computer geeks, maybe they're experts or fans in some other domain, and they want to help build something as well, and we need to make the software accessible to more people.
Aber Sie müssten doch diese Software-Expertise längst durch Wikipedia erlangt haben.
So is this very different?
Wenn Sie sich jemanden zum Beispiel über 50 vorstellen, der vielleicht ab und zu mal E-Mails benutzt, aber eigentlich am Computer sehr unsicher ist, dann möchten wir es für diese Leute erleichtern, ihr Wissen einzubringen. Wir würden bei Wikia zum Beispiel Artikel über das Elternsein haben, das von Müttern geschrieben wird. Wir wissen, dass Mütter, viele Mütter, online sind und sich über E-Mail ihre Erfahrungen austauschen und nicht über Wikia, weil es ihnen noch zu schwer erscheint. Und wir arbeiten täglich daran, um das zu vereinfachen. Das ist auch ein Grund, warum wir noch nicht profitabel sind, denn wir investieren noch sehr viel in die Entwicklung.
Rolling out features every month to try to make it more easy to edit and things like this. So that's really for Wikia. One reason that we're not profitable yet is that we're just still very much investing in trying to move the state of the art forward.
The finance model is that you,
Wikia finanziert sich durch Werbung. Wie glauben Sie, empfinden es Ihre Nutzer, dass Sie deren Inhalte, deren Gedanken, im Prinzip deren geistiges Eigentum kommerziell vermarkten?
Because they have written it. Isn't there any sensitivity about the commercial use of that?
Wir sehen das überhaupt nicht problematisch. Ich werde das wohl immer gefragt, weil Wikipedia ohne Werbung auskommt. Aber bei Wikia ist es dasselbe wie bei YouTube, Facebook, MySpace oder bei anderen großen Web 2.0-Unternehmen. Sie alle finanzieren sich durch Werbung und das ist allgemein akzeptiert. Wir müssen auch einen Weg finden, um die Entwickler und die Server zu bezahlen und das werbefinanzierte Modell scheint auch ganz gut zu funktionieren. Natürlich kann man auf einer Community-Website nicht unendlich viel Werbung schalten. Einige Informationswebseiten haben bei weitem viel zu viel Werbung, was die Qualität der Nutzererfahrung eindämmt. Wir können uns so etwas nicht leisten, denn unsere Nutzer wären sehr verärgert. Aber naja, hier mal eine kleine Werbung und dort, das finden Sie okay. Denn wir bieten ja auch einen guten und schnellen Service. Es kommt darauf an, naja, die Balance zu finden.
Of the user experience. Well, we can't do this because our communities would be very angry with us. But they say, well, you know, a certain ad here, this is okay because, well, we understand you're providing the service and the servers are up and they're fast and all these things. So it's a balance, really.
And now in the city where you work or where
die Stadt, in der Wikipedia und Wikia ihren Sitz haben, nämlich San Francisco, ist die erste größere Stadt, die vielleicht keine einzige Tageszeitung mehr haben wird bald. Ist das Internet daran schuld?
Do you think it is because of the Internet?
Ich glaube, man muss schon sagen, dass das Internet einen enormen Einfluss auf die Zeitungsbranche hat und Zeitungen kämpfen darum herauszufinden, welche Zukunft sie haben. Ich glaube nicht, dass wir Zeitungen ganz verschwinden sehen. Vielleicht sehen wir irgendwann die traditionelle Papierzeitung verschwinden, weil diese immer unbedeutender wird, weil sie teuer und unhandlich ist. Das ist einfach nur lästig. Aber die Idee der Zeitung, die Idee des Journalismus, dass tatsächlich Journalisten rausgehen und recherchieren, wird immer sehr wichtig bleiben. Das ist wichtig für die Demokratie und die Freiheit. Es wird sicherlich Veränderungen geben. Wir werden die Partizipation von einzelnen Communities in der Nachrichtenproduktion erleben. Aber ich glaube nicht, dass die traditionelle Zeitung verschwinden wird.
Is always going to be very important. It's important for democracy. It's important for freedom. And I think we'll find ways of supporting it. I think that we'll see certain changes. We'll see more community participation in the news gathering process. But I'm not a person who thinks that the traditional newspaper is going to just go away. I think that's just not going to happen.
Jimbo Wales, auch Jimmy Donald Wales, der Initiator und Gründer der Online-Enzyklopädie Wikipedia, der zwar nicht daran glaubt, wie eben gehört, dass die Zeitung verschwinden wird, aber die Enzyklopädie als Papierbuch ist dabei zu verschwinden. Man kann es zum Beispiel bei Wikipedia nachlesen. Die 21. Druckausgabe des Brockhauses von 2006 könnte die letzte gewesen sein. Und man findet auch das Zitat vom Verlagssprecher: Die Zeit, in der man sich eine hervorragende Enzyklopädie von 1,5 Meter Umfang ins Regal stellt, um sich dort herauszusuchen, was man will, scheint vorbei zu sein. Wie es der Tageszeitung geht, also der Tageszeitung, der Taz, hören Sie in der nächsten Medienmagazin-Ausgabe. Sie wird nämlich 30. Bleiben Sie also auf Empfang und vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden. Nach dem offiziellen Teil des Medienmagazins noch der Bonustrack, ein Outtake aus dem Interview mit Stefan Niggemeier.
Woher kommt eigentlich Ihr Drang, gerade solche Sachen aufzuspüren? Ist das schon in der Kindheit abzuzeichnen gewesen, dass Sie mal eher die Wächterfunktion übernehmen?
Ich glaube und hoffe nicht, dass das irgendwie in meiner Kindheit schon angelegt war. Ich weiß es nicht. Das hat sich, glaube ich, eigentlich wirklich dadurch ergeben, also diese Art zu arbeiten natürlich durchs Bloggen, weil es eine so andere Art ist, sich an Einzelfällen zum Beispiel auch abzuarbeiten, zu sagen, wir erzählen wirklich konkret Beispiele. Und davon muss jeder Einzelne auch gar nicht so diese Relevanzschwelle überschreiten, die es natürlich in der Zeitung oder in anderen Medien haben muss. Ich glaube, das ist daraus entstanden. Was ich immer schon machen wollte, ist so hinter die Dinge zu gucken, also zu schreiben, wie Medien funktionieren. Das hat mich eigentlich schon sehr lange interessiert. Insofern, das ist vielleicht das, was schon relativ früh angelegt war. Aber jetzt diese Art von, ich weiß, Wächterfunktion gefällt mir auch nicht so richtig, weil ich bin ja keine Instanz, sondern das ist ja einfach auch ein journalistisches Arbeiten zu sagen, wir gucken uns an, was da schief läuft und dann berichten wir darüber.
Okay, das ist vielleicht so eine Form der Bescheidenheit, aber es ist dann tatsächlich doch eine Instanz mittlerweile geworden. Bildblog.de wird ja auch unterstützt von Prominenten, auch sogar kostenlos in der Werbung. Wir haben darüber hier berichtet. Es ist schon etwas, was Sie etabliert haben, was, ich sag mal, einen gewissen Vorbildcharakter hat, auch für andere. Es gibt inzwischen ja auch die Spiegelkontrolle. Mhm. Also, was ich damit sagen will, es ist anscheinend aber auch nötig, dass man Transparenz erzeugt, dass man dahinter guckt, weil Medien natürlich auch sehr manipulative Fähigkeiten haben, die vielleicht vor 50 Jahren noch nicht so zu durchschauen waren mit Fotofälschung. Mhm. Die Geschichte der Fotofälschung ist ja auch sehr lang. Aber offenbar mit der Fülle der Medien und auch mit der Macht der Medien, die auch immer skrupelloser eingesetzt wird, ist es natürlich auch nötig, wahrscheinlich da hinzugucken. Aber dennoch, gab es irgendwie ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gesagt haben, das ist rückwirkend betrachtet der Auslöser gewesen, mich sozusagen professionell damit zu beschäftigen?
Also ein Schlüsselerlebnis gab es nicht. Ich weiß, dass ich so mit 15, 16 oder so haben mir meine Eltern ein Abo von der Süddeutschen geschenkt. Vor allem, weil ich die Medienseite einfach geliebt habe. Und das war die Hochzeit, wo gerade Leo Kirch versucht hat, die Macht bei Springer mit dubiosesten Methoden zu erringen. Also das hat mich bestimmt irgendwie geprägt, weil das war schon eine extrem aufregende Zeit der Medienberichterstattung auch. Und natürlich auch ein Blick auf die Dinge, der irgendwie geblieben ist. Es gab aber jetzt nicht das eine Erlebnis, dass ich quasi selbst irgendwo mal zum Opfer geworden wäre oder gesagt habe, jetzt muss ich dem mal nachgehen.
Inzwischen können Sie davon leben. Wie machen Sie das?
Na, zum Teil. Also ich lebe schon dadurch, dass es eine ganz gute Mischkalkulation ist, aus Schreiben einfach für etablierte Medien, vor allem halt für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Und dann gibt es Werbeeinnahmen durch Bildblog oder mein eigenes Blog. Das ist immer noch überschaubar und immer noch sehr mühsam, damit Geld zu verdienen. Aber ehrlich gesagt ist es auch ein Wunder, dass es überhaupt geht, weil das wäre ja so vor 5 oder 10 Jahren eigentlich undenkbar gewesen, dass man von sowas wie sich an den Fehlern der Bildzeitung abzuarbeiten, dass man damit überhaupt Geld verdienen kann.
Aber das ist ja so eine ähnliche Geschichte wie beim Arzt, der von den Krankheiten anderer profitiert. Aber die bei Ihnen Werbung schalten, was versprechen die sich davon? Nur Aufmerksamkeit oder sind die auch so Sympathisanten?
Teils, aber also es gibt bestimmt Sympathisanten. Also wir haben zum Beispiel Werbung vom Greenpeace-Magazin, was natürlich einfach sich anbietet, weil die auch im Internet sich darauf konzentrieren, so PR-Drehs oder Lügen quasi von verschiedenen Lobbys aufzudecken. Ich glaube aber auch, der größte Teil sind einfach ganz normale Werbekunden, die uns da jetzt gar nicht irgendwie besonders sympathisch gegenüberstehen, sondern sagen, wir haben da eine interessante Lesergruppe und ich glaube auch, dass unsere Leser jetzt irgendwie nicht die schlechteste Zielgruppe sind, weil die sind engagiert und interessiert und jung. Und ich glaube, der Werbekunde muss da gar nicht so eine Leidenschaft zusätzlich mitbringen. Schön ist es, wenn er es trotzdem macht, aber Voraussetzung ist das nicht.
Das ermöglicht auf jeden Fall, dass Sie auch Helfer beschäftigen können, denn allein schaffen Sie es nicht und auch gerade nicht nach dem Weggang von Christoph Schultheiß. Wie groß ist denn Ihre Mannschaft?
Also wir sind eigentlich jetzt 3 Leute, die sich da so intensiver drum kümmern. Keiner von den 3 macht das hauptberuflich, wie Christoph Schultheiß es bislang gemacht hat, aber wir stecken da relativ viel Zeit rein. Was man vor allem sagen muss, warum das geht, ist, weil es so viele Leser gibt, die uns Hinweise schicken und die da nichts für kriegen, außer vielleicht eine Erwähnung im Blog. Und ich glaube vor allem dieses Gefühl, dass sie da irgendwie was zu beigetragen haben, Das ist eine sensationelle Erfahrung, wie viele Leute es gibt, die sagen, sie haben einfach Lust zu sagen, hier, ich habe da was entdeckt, das stimmt nicht oder das könnte was für euch sein, guckt euch das mal an. Und das hat gar nicht so was von Anschwärzen oder Erbsenzählern, das ist natürlich auch irgendwie dabei, sondern es ist eigentlich eher so ein positives Gefühl, hier, ich finde das toll, was ihr macht. Und ich möchte es gerne unterstützen.
Soweit die Komplettierung des Interviews mit Stefan Niggemeier, Journalist und Blogger.
Radio 1, nur für Erwachsene.